Der Mann ist ein Kommunikator, ein Denker und ein Vernetzer, Kian Jasti. Der Musiker und Kulturmanager lebt in Hamburg und zusammen mit dem Tenor Julian Pregadian ist er künstlerischer Leiter und Mitbegründer des Liedstadt-Festivals, das in diesem Jahr im Herbst in Hamburg stattfindet. Kian Jasti hat Schulmusik mit Gesang und Chorleitung und Mathematik studiert. Sein Vater kommt aus dem Iran. Auch dessen Wurzeln beeinflussen seine Arbeit. Am Freitag hat er den Tonali Award Mut zur Utopie bekommen. Das ist ein Preis für gesellschaftlich wirksame Kulturarbeit, wo künstlerische Praxis mit gesellschaftlicher Verantwortung verbunden werden. Ein Preis, der mit 25.000 Euro dotiert ist. Vor der Verleihung des Preises hatte ich die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Herr Jasti, mit diesem Tonali Award ist ja auch eine künstlerische Residenz verbunden und im Rahmen dessen werden Sie die Soziale Symphonie Nummer 5 in der Elbphilharmonie kreieren, die man dann nächstes Jahr hören kann. Was verstehen Sie unter einer sozialen Symphonie und welche Ideen haben Sie vielleicht schon dafür im Kopf?
Also erstmal verstehe ich gar nicht so viel unter einer sozialen Symphonie, sondern will beginnen zu verstehen, was das für mich persönlich bedeuten kann. Und ich glaube, das ist das ganz konkrete Anliegen von Tonali, dass sie jeweils verschiedene Künstlerinnen und KulturmanagerInnen damit konfrontieren mit diesem Begriff und quasi schauen, wie sich das dann ausgestaltet. Also insofern bin ich da gerade dran, aber ich kann auf jeden Fall sagen, mit was ich mich im nächsten Jahr beschäftigen möchte. Ich glaube, das Utopischste, was wir im Moment als Gesellschaft tun können, ist, sich mit der Komplexität meines Gegenübers und auch der, ich sag mal, Meinungsvielfalt und Haltungsvielfalt meines Gegenübers in Gänze zu beschäftigen. Und das ist im Moment absolut utopisch bei diesen schnellen Antworten, die permanent überall gelöst werden. Und ich hatte eine sehr inspirierende Autofahrt, wo ich zwei junge Tramper aus dem Osten mitgenommen habe, die so eine totale Ostidentität geprägt hatten. Und die hatten nichts mehr mit der DDR zu tun, sondern die waren 18, 19, 20, so in dieser Richtung. Und wir hatten ein total tolles Gespräch. Und ich habe gedacht, ich verstehe diese Identität nicht als alter Versi. Und ich möchte diese Identität verstehen. Das heißt, ich möchte mich in der nächsten Spielzeit mit diesem Thema Ost-West beschäftigen, weil da doch irgendwie so ein Riss durch die Gesellschaft geht. Und ich möchte mich damit künstlerisch beschäftigen nächstes Jahr.
Und wenn Sie jetzt schon diese Idee davon haben, wie gehen Sie dann vor, damit Sie das schließlich in konkrete Projekte eben auf der Bühne, abseits der Bühne umsetzen können?
Also die Tonali-Geschäftsführer Boris Matschin und Amadeus Templeton haben mir eine sogenannte Carte Blanche gegeben. Das machen sie mit jedem Preisträger, mit jeder Preisträgerin. Das heißt, das ist gleichzeitig ein Geschenk und gleichzeitig ein Fluch ein bisschen, weil es gibt keinen Rahmen. Und ich beschäftige mich gerade mit einem Thema sehr intensiv, das nennt sich soziale Ästhetik. Und zwar ist das eine Form, die quasi sucht nach diesem einzigartigen Moment, wenn ein Laie auf die Bühne tritt, dass das eine eigene ästhetische Form kreiert, die sich nicht an einer Nachahmung eines Professionellen orientiert, sondern die diese einzelne künstlerische Form würdigt. Und diese Form herauszuarbeiten, das interessiert mich ästhetisch. Und künstlerisch zu suchen, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, mich fasziniert die Person Hans Eisler enorm, der ewige Exilant, der ewig Ungewollte, diese Komponisten, die während des Zweiten Weltkriegs ins Exil fahren mussten, die teilweise richtig viel für die Schublade komponiert haben, um sich ihre Heimat in die Ohren zu komponieren. Das fand ich so spannend und das interessiert mich musikalisch. Ich möchte da tiefer rein. Ich will noch mehr über Eisler wissen. Da ist irgendwas, das muss ich irgendwie finden.
Eine Kultur der Vielfalt, Diversität, auch künstlerisch, kultureller Ausdrucksformen, das ist bei Ihnen, glaube ich, so ein Ausgangspunkt Ihrer Arbeit. Welche Kriterien braucht es denn, damit diese Projekte auch wirklich gesellschaftliche Relevanz bekommen?
Am Ende geht es um einen Exzellenzbegriff. Und die Frage ist, wie ich diesen Exzellenzbegriff frame und mit welchem Bild ich ganz gerne vor meinen Studierenden arbeite, ist, sage ich, der Exzellenzbegriff ist niemals der gleiche. Es kommt darauf an, welchen Hut ihr euch aufsetzt. Letztendlich glaube ich aber, dass alles, was auf einer Bühne passiert, sich über einen Kunstbegriff definieren muss und nicht über das rein Soziale legitimieren darf. Und das hat gewisse Folgen für eine künstlerische Suche. Und das bedeutet dann nämlich auch, dass ich quasi auch in einer Art Community-Arbeit nach einem ästhetischen Moment suche, neben dem sozialen Moment.
Sie haben an der Musikhochschule in Karlsruhe studiert und unterrichten selbst an der Musikhochschule in Hamburg und an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Was haben Sie denn aus Ihrem Karlsruher Studium mitgenommen, das Sie für Ihre Arbeit gebrauchen und vielleicht auch an Ihre Studentinnen und Studenten weitergeben?
Karlsruhe ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Baustein meines Lebens, weil ich kam nach Karlsruhe an die Musikhochschule und ich wusste von nichts. Ich bin quasi ein Klassik-Quereinsteiger. Ich hatte da zwei Professoren, die mich so genommen haben, wie ich bin und die mich bei der Suche unterstützt haben, die nicht versucht haben, mich zu formen, sondern die mir einen Rahmen gegeben haben, in dem ich meine Form finden kann. Und das ist das, was ich versuche als Haltung auch zu meinen Studierenden mitzunehmen. Hey, das ist ein Angebot. Und das fand ich total super und das fand ich total wichtig und wichtig für mich. Und ich kenne eben von vielen, vielen Kommilitoninnen und auch vielen, vielen KollegInnen, dass das auch ganz, ganz anders laufen kann.
Ihr Vater kommt ja aus dem Iran. Sie sind also von klein auf schon mit verschiedenen Kulturen groß geworden. Welche Fähigkeiten haben Sie sich dadurch erworben, die für Ihre Arbeit heute wichtig ist?
Ich bin in einem bikulturellen Haushalt aufgewachsen. Das heißt, wir als Kinder, also meine zwei Schwestern und ich, haben dieses Geschenk erhalten, in zwei Kulturen sehr tief eintauchen zu können. Und wir haben einen Vorsprung gegenüber ganz, ganz vielen Menschen, die das nicht haben. Und so würde ich auch meinen Migrationshintergrund betrachten wollen. Ich will keine defizitäre Betrachtung dessen, sondern ich habe da was geschenkt bekommen. Und deswegen ist das ganz toll. Und das bedeutet wiederum musikalisch, dass ich einfach, seit ich klein war, mein Vater ist kein Musiker, mein Vater ist Wissenschaftler, aber mein Vater hat natürlich iranische Musik gehört. Das heißt, seit ich klein war, bin ich mit dieser Tonalität konfrontiert. Und deswegen muss ich mich da nicht irgendwie groß reinhören, sondern das ist drin. Ich habe das.
Zusammen mit dem Tenor Julian Pregadien gestalten Sie die Liedstadt-Konzerte. Im September findet Liedstadt in Hamburg statt. Vielleicht können wir mal anhand von Liedstadt so ein konkretes Beispiel nehmen. Wo verläuft denn für Sie die Grenze zwischen einem sinnvollen Formatexperiment und bloßer Eventshow, zwischen symbolischer Geste und realer gesellschaftlicher Wirkung?
Also vielleicht eine kurze Klammer vorweg. Ich finde, ein bisschen Kulturhedonismus tut uns manchmal auch gut. Also ich bin jetzt kein Feind einer Eventshow, solange sie irgendwie jetzt nicht bestimmend für alles ist, finde ich irgendwie auch manchmal gut. Wo verläuft dabei die Grenze? Also wir sind ja ein Festival und die Frage ist, welche Funktion hat ein Festival? Und ein Festival hat auch die Funktion auszuprobieren für den Repertoirebetrieb. Und ganz konkret, es gibt zum Beispiel ein Programm, das kann ich jetzt, glaube ich, einfach sagen, ist noch nicht veröffentlicht, aber das ist mit dem Wiener Shootingstar Patricia Nolz, die Sängerin, und Andreas Fröschel am Klavier. Und das Spannende an diesem Event ist, dass es ein sogenanntes Secret-Event ist. Das heißt, die Leute wissen nur, wer spielt, und sonst wissen sie nichts. Und das macht natürlich, gibt dem Ganzen so einen Spark. Und das ist schon ein bisschen in Eventisierung, aber am Ende ist da trotzdem der Liederabend, der davor steht. Das wäre quasi, so, sage ich mal, ein Extrem.
Und wodurch wäre die Grenze überschritten, wo Sie sagen würden, jetzt ist es too much?
Wenn mir egal ist, wer da was wie singt. Mhm. Im Moment nutze ich das Event, um quasi dem Lied ein neues Etikett und ein bisschen Spark zu geben. Der Stoff, das Lied selbst, an das glaube ich. Ich glaube an das Repertoire. Ich will die Komplexität des Abends erhalten, aber ich will das drumherum. Da habe ich Fragen zu. Und das ist quasi da, wo Julian und ich uns auch treffen, wo wir immer wieder gemeinsam in Aushandlungsprozesse gehen. Und das Wichtigste ist, wenn wir beide hinter einer Idee stehen, dann ist sie meistens ganz okay.
Und die Komplexität der klassischen Musik ist Ihnen ja wichtig. Und die, sagen Sie, kann ich den Leuten zumuten, auch wenn sie keine Hintergrundinformationen dazu haben.
Ich muss sie ihnen sogar zumuten. Was ist denn meine Aufgabe als Kulturveranstalter, wenn ich das? Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache ein Business und will Geld machen. Dann kann ich sagen, ich möchte irgendwie Kultur transformieren. Ich möchte etwas fürs Lied gut tun und so weiter. Und dann muss ich doch die Komplexität dessen anerkennen und auch die Tiefe, die mir ein Klavierlied bietet. Die Reibungsfläche, den Blick in die Seele, die mir dieses Lied bietet, das ist doch die absolute Superpower von Lied. Und wenn man, glaube ich, das kommuniziert kriegt, dass dieser besondere Moment da geschehen kann, nicht geschehen muss, dann habe ich doch total viel gewonnen.
Herr Jasny, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Gedanken und viel Freude und gute Gedanken für das Tonali-Projekt dann.
Ich danke Ihnen.